Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Hallo, hallo. Einen musikalischen, erzählerischen Abend gibt es aktuell über diesen Popstar im Berliner Ensemble zu sehen.
It's Britney, bitch.
It's Britney, bitch, so heißt das Stück und ist ein Zitat aus dem Song Gimme More, haben Sie gerade gehört. Und entwickelt hat das Stück unter anderem Lena Brasch. Und jetzt gibt es eine neue Inszenierung am BE. Das Stück nennt sich Spielerfrauen und über das sprechen wir in dieser Stunde. Schön, dass Sie dabei sind. Für mehr Respekt im öffentlichen Austausch im Netz, darum geht es in einem Forschungsprojekt, entwickelt vom ZDF und anderen internationalen öffentlich-rechtlichen Sendern. Es gibt also die Idee, dass online vor allem in den Kommentarspalten besser und konstruktiver diskutiert wird. Die ersten Prototypen, die wurden jetzt vorgestellt und Marie Zinkern aus unserer Netzredaktion hat sich die angeschaut. Ich habe es kurz umrissen, aber was ist konkret die Idee hinter diesem Forschungsprojekt? Also wofür entwickeln das ZDF und die Öffentlich-Rechtlichen aus Kanada, Belgien und der Schweiz ihre eigenen Online-Diskussionsarten, wenn man das so sagen darf, konkret?
Also der Anspruch ist quasi, dass man einen Gegenentwurf schafft zu Hasskommentaren, zu einer zunehmender Desinformation, dass man alternative digitale Räume schafft, ohne oder eben mit weniger verbaler Gewalt, weniger Verschwörungserzählungen und so weiter. Und man will damit eben den demokratischen Diskurs stärken, inklusiver sein auch. Also Menschen, die sonst eher untergehen oder sich zurückhalten, inkludieren. Mhm. Und man will sich dabei nicht auf amerikanische Großplattformen verlassen, so hat es der ZDF-Intendant Norbert Himmler gesagt. Also man will sich eben nicht den Logiken von Meta und Co. unterwerfen, sondern unabhängige und faktenbasierte Kommunikationsräume schaffen, sagt er. Und wie der Name schon sagt, man will Dinge ausprobieren und erforschen.
Und das Projekt, das läuft seit einem Jahr. Die ersten drei Prototypen, die wurden jetzt vorgestellt. Wie sehen die aus und was ist tatsächlich neu dran?
Ja, also erstmal muss ich sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, weil wenn man so anfängt zu recherchieren, dann wird einem ja schon suggeriert von manchen Schlagzeilen, das ist jetzt ein neues alternatives öffentlich-rechtliches Twitter oder so. Aber es geht hier eben nur um die klassischen Kommentarspalten von der Webseite oder einer App, unter denen dann eben anders diskutiert werden soll. Und ja, dieser Prototyp Nummer 1, der heißt Comment Slider. Und da kann ich eben auf einer App oder Webseite dann oben bei einem Online-Artikel einen Button drücken, an der Diskussion beteiligen steht dann da. Und dann öffnet sich so ein Slider, den man vielleicht aus wissenschaftlichen Umfragen auch kennt. Also ich stimme voll zu oder gar nicht. Mhm. Und ja, das finde ich eigentlich ganz gut, weil oft will ich auch nicht nur einen Daumen hoch oder runter geben, wenn das jetzt um ein Thema geht, was ich spannend finde, aber es ist sehr negativ, das Thema zum Beispiel. Oder ich habe auch keine Lust, einen Kommentar zu formulieren. Oder ich habe Angst, einen Kommentar zu formulieren, weil ich mich da möglicherweise Angriffen ausgesetzt sehe. Also die Hemmschwelle ist niedriger, glaube ich. Ich weiß aber nicht, ob das präsent genug ist, so als dieser kleine Button. Und es werden ja auch nur Leute erreicht, wie gesagt, die schon diese App runtergeladen haben oder eben auf die Webseite vom ZDF gehen. Zum Beispiel, also es ist jetzt nicht in Instagram integriert oder so.
Aber zumindest ist es so ein Blick darauf, ein bisschen differenzierter, sich den Kommentaren zuzuwenden.
Genau, genau. Und man muss eben auch nicht unbedingt einen Kommentar schreiben, wenn man was sagen will dazu. Genau. Ja, der zweite Prototyp ist ganz anders. Es ist quasi ein Abklatsch von YouTube oder Twitch Livestreams. Also eine Möglichkeit, bei einem Livestream direkt auf einen Moment zu reagieren, währenddessen Kommentare zu schreiben. Das finde ich auch ganz gut, die Idee, weil es vielleicht auch nicht so viel Spam gibt wie bei anderen Livestreams. Aber die Arten zu reagieren fand ich ein bisschen komisch, bisschen oberlehrerhaft, würde ich sagen, weil ich kann da sagen, ich habe was Neues gelernt oder das hat mich zum Nachdenken gebracht. Ich weiß nicht, ob ich das benutzen würde, so in der Praxis. Und ja, die Reaktionen laufen dann auch nicht so durchs Bild, wie man es bei YouTube kennt, sondern die sind unter dem Video. Das heißt, ich kann nicht unbedingt das direkt gucken und mitverfolgen, was die anderen so sagen. Genau. Ja, beim dritten Prototyp kann man auch kommentieren, aber man kriegt vorher eine Rolle zugewiesen oder man weist sie sich selber zu. Wenn es zum Beispiel jetzt um Fachkräftemangel geht, dann kann ich auswählen, ob ich angestellt bin, welchen Beruf ich habe oder so. Mhm. Und so kann ich eben direkt sehen, wer kommentiert hier noch, welche Perspektiven fehlen da und wer ist wirklich betroffen oder kann diesen Kommentar auch irgendwie abgeben, finde ich das valide. Genau, das fand ich ganz spannend und generell fand ich spannend, dass die Prototypen auch Open Source sind. Also man kann sich den Code angucken, man kann den Code auch selber verwenden quasi.
Also ich habe es gerade schon versucht rauszuhören, aber hast du einen Favoriten? Über welchen würdest du dich freuen oder sagst du eventuell ganz im Gegenteil? Ich habe ja schon eine leichte Kritik gehört. Hm. Ja, die Aufmachung, die Ästhetik, die ist teilweise viel zu bräsig für die Gen Z.
Hm. Ja, also ich finde den dritten Prototyp von der Idee am innovativsten. Und ich glaube, das ist aber auch so meine Journalistin-Perspektive, weil ich das natürlich spannend finde zu sehen, wer kommentiert bei uns, wer ist da auch nicht repräsentiert, wen müssen wir noch mitdenken und so. Aber eben, ich frage mich, ob das User auch toll finden, ob die das auch ehrlich machen würden, sich so eine Rolle zuzuweisen. Und ich finde eben auch diese Idee von, wir wollen Perspektivenvielfalt mehr sehen, die muss man ja in der Redaktion auch von innen heraus denken, dass die Redaktion vielfältiger wird. Also ja, vielleicht irgendwie falsch rum gedacht.
Aber du hast einen guten Punkt gemacht. Ja. Ab nächsten Jahr soll das dann nutzbar sein. Was meinst du, kann es tatsächlich helfen, dass Online-Diskutieren irgendwie besser wird? Oder ist es einfach nur vielleicht nice to have, aber wirklich angenehmer werden die öffentlich-rechtlichen Kommentarspalten dadurch nicht?
Mhm. Ja, also in der Begründung von diesem Projekt schwingt ja auch mit, man will irgendwie die bestehenden Social-Media-Kanäle verbessern oder die Art, wie wir auf diesen kommunizieren. Gegen Hass, gegen Hetze, gegen Verschwörungsideologien. X ist ja zum Beispiel auch nicht mehr tragbar, da sind wir auch schon nicht mehr. Aber jetzt Alternativen wie Mastodon oder Blue Sky sind noch nicht so populär, wie Twitter mal war. Also eine Alternative zu schaffen ist sinnvoll, aber hier geht's ja eben um was anderes, haben wir ja schon gesagt. Also es geht um Kommentarspalten auf der Webseite oder auf den Apps. Und da sind spannende Ansätze, aber dort auf den Webseiten wird ja sowieso viel gelöscht, was irgendwie mit Hass zu tun hat. Also die große und ganze Diskussion wird das jetzt vielleicht nicht ändern. Vielleicht nur auf unseren Webseiten quasi. Genau.
Rund ein Jahr nach dem Start der Initiative Public Spaces Incubator hat das ZDF gemeinsam mit anderen internationalen öffentlich-rechtlichen Sendern gestern die ersten Prototypen vorgestellt. Eine Einschätzung gab es von Marie Zinkern aus unserer Netzredaktion. Vielen herzlichen Dank für die Infos.
Gerne.
Verbindungen zu den eigenen Vorfahren herstellen, das gelingt durch intensive Ahnenrecherche. Schwierig wird es allerdings für Menschen, deren Vorfahren Opfer des Kolonialismus wurden. Manche sind seit Jahrzehnten auf der Suche nach den geraubten Gebeinen ihrer Vorfahren, geraubt durch deutsche Kolonialmächte und genutzt für rassistische Forschung. Konkret über 17.000 menschliche Gebeine lagern in deutschen Museen und Hochschulen und um ihre Rückgabe wird gleichzeitig seit geraumer Zeit debattiert. Doch jetzt soll zumindest ganz praktisch eine App den Betroffenen die Suche erleichtern. Anne-Sophie Schmidt hat sich erklären lassen, wie die funktioniert.
I'm Isaria Anaili Meli, a grandson of Chief Meli. Me, myself, I've got now 92 years.
Isaria Meli ist 92 Jahre alt und stammt aus Tansania. Sein Großvater, Mangi Meli, kämpfte dort gegen das deutsche Kolonialregime. Im März 1900 ermordeten ihn die Deutschen, trennten seinen Kopf ab und brachten ihn nach Deutschland. Seit 50 Jahren sucht Enkel Isaria den Kopf seines Großvaters.
Da wird dann plötzlich ganz klar, dass es halt nicht um irgendeine Zahl geht, sondern um einzelne Personen, einzelne Schicksale, die da gesucht werden und wo halt Intransparenz der schlechteste Weg ist.
Sagt Merel Fuchs, Co-Leiterin der Koordinierungsstelle für einen Aufarbeitungsprozess von Berlins kolonialer Vergangenheit. Um den Dialog zu erleichtern, hat die Koordinierungsstelle jetzt eine App veröffentlicht. We Want Them Back. Der Name der App formuliert ein klares Ziel.
Die Idee ist, dass die App Menschen hilft, die auf der Suche nach ihren Vorfahren sind, wirklich diesen ersten Anschlusspunkt zu finden, um die Suche fortführen zu können.
Informationen zu dem Thema sind oft schwer zugänglich. Die Strukturen von hiesigen Museen mühsam zu durchdringen, behördliche Anfragen schwer zu stellen, zumal für nichtdeutsche Muttersprachler. Die App dagegen lädt mit reduziertem Design in Schwarz-Weiß sofort zur Suche ein. Unter dem Reiter Searching for Your Ancestors kann man in Kategorien wie Kontinent, Region oder Land recherchieren, erklärt Gestalter Robin Köhnen, der die App mit seinem Studio Visual Intelligence entwickelt hat.
Ich habe jetzt auf Kamerun geklickt, also auf ein Land, und dann fliegt man mit der Kamera sozusagen über die Welt und landet dann in potenziellen Institutionen, wo eben Gebeine aus Kamerun stattfinden. Das war uns wirklich wichtig, mit dem Ursprungsort anzufangen, den zu repräsentieren. Und wir zeigen da auch die Meilenanzeige, um zu sagen, was für eine Absurdität das auch ist. Warum liegen hier Gebeine 12.000 Kilometer weit entfernt?
Das Design der App ist zum Teil per Hand entworfen. Ein Verweis auf die Arbeit des schwarzen Bürgerrechtlers und Soziologen W.E.B. Du Bois. Der visualisierte um 1900 Informationsgrafiken per Hand und verdeutlichte damit das individuelle Schicksal hinter jeder Grafik. Aber auch ganz praktische Infos für NachfahrInnen hält die App bereit. Robin Köhnen.
Wenn man jetzt suchen würde, also nach Kamerun, nach dem Land, und man hat jetzt diese drei Institutionen, die hier aufgezählt werden, dann kann ich die Toolbox nutzen und vielleicht ein Formular herunterladen, was schon mal vorformuliert wurde für eine andere Institution, wo man eine erste Anfrage macht. Wir haben da tatsächlich auch in dieser Toolbox Kontaktdaten von verschiedenen Institutionen, wo man anfragen kann.
Mit der App können sich Menschen aus entlegeneren Regionen unkompliziert auf die Suche nach ihren VorfahrInnen begeben und damit letztlich auch den Druck auf Museen und Universitäten erhöhen, ihre Sammlungen transparenter zu machen. Denn nicht immer würden die NachfahrInnen ernst genommen, gerade von größeren Institutionen, sagt Meryl Fuchs.
Und das ist auch eine koloniale Kontinuität, dass sich Museen, Universitätssammlungen als wichtigere Ansprechpersonen in diesem komplexen Themenfeld sehen als Personen, die vielleicht einfach nur betroffen sind.
Ulrike Lötsch ist Wissenschaftlerin und betreut die anatomische Sammlung der Uni Jena. Sie kennt das Problem.
Das ist alles auf einer sehr akademischen und eher behördlichen Ebene angeordnet. Und ich glaube, das ist für Privatpersonen oder zivile Personen doch eine gewisse Hürde, sich dann da durch alle Institutionen zu fragen. Und so können dann über so eine App zum Beispiel einfach schon mal Informationen geteilt werden, die sonst vielleicht auch gar nicht so leicht zugänglich sind.
Die Datenbank der App soll in den kommenden Jahren stetig wachsen. Erste Nachfragen aus Übersee gibt es auch schon. Meryl Fuchs.
Bei dem Launch waren Anmeldungen aus Fidschi, aus Australien, aus Tansania, aus Namibia, aus Ghana, aus Osterinseln, aus den USA. Man sieht also, dass wir schon eine gewisse Reichweite haben, um Leute mit in diese Projekte mit einzubeziehen, auch gerade weil es wirklich der erste Versuch ist, überhaupt an diesem schwierigen Thema so einen sehr niedrigschwelligen Zugang zu schaffen.
Für Isaria Meli, den 92-Jährigen aus Tansania, ist die App eine neue Chance, die Gebeine seines Großvaters in deutschen Sammlungen ausfindig zu machen und in die Heimat zu überführen.
Ja, ein super sensibles und wichtiges Thema. We want them back. Die Koordinierungsstelle Decolonize Berlin hat jetzt eine App entwickelt, die helfen soll, Gebeine von Vorfahren zu finden.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Miriam Rossius.
In Hongkong hat ein Berufungsgericht die Hymne der prodemokratischen Proteste verboten. Glory to Hong Kong, also Ruhm für Hongkong. Das Lied werde als Anstoß für die gewalttätigen Proteste in der Stadt genutzt, heißt es in der Urteilsbegründung. Glory to Hong Kong wurde 2019 unter einem Pseudonym veröffentlicht und während der prodemokratischen Massenproteste in dem Jahr viel gesungen. Das Lied zog außerdem den Zorn der Regierung auf sich, weil Suchmaschinen es im Internet mitunter als offizielle Nationalhymne Hongkongs angaben. Hongkong hat aber keine eigene Hymne und verwendet die der Volksrepublik China. Das Theater am Rand liegt genau da, wo sein Name es verortet. Ziemlich abseits im Osten von Brandenburg, direkt an der Oder. Auf der anderen Seite des Flusses beginnt Polen. Mit ihrem vielfältigen Programm steht die Bühne aber gar nicht abseits. Und um das Konzept weiterzuentwickeln, bekommt sie bis 2026 nun insgesamt 450.000 Euro Förderung vom Land Brandenburg. In der Region ist das Theater am Rand für sehr unterschiedliche, oft länderübergreifende Veranstaltungen bekannt. Und dafür, dass das Publikum selbst entscheidet, wie viel Eintritt es zahlt. Das Haus bietet Erzähltheater, Konzerte, Lesungen, Diskussionen, Jugendworkshops oder etwa das deutsch-polnische Festival Lieder lauschen am Rand. Auch 25 weitere freie Bühnen unterstützt das brandenburgische Kulturministerium. Sie teilen sich rund 2 Millionen Euro. Ob Musik, Spieleentwicklung, innovative Start-ups oder politische Konzepte. Auf dem Festival South by Southwest im texanischen Austin findet Kreativität jeder Art eine Bühne. Seit fast 4 Jahrzehnten feiert die Veranstaltung neue Ideen aus Kultur, Wissenschaft und Technologie und gilt als weltweit führend dabei. Im kommenden Jahr soll es zum ersten Mal eine europäische Auflage des South by Southwest geben, und zwar im Juni 2025 in London. Eine Woche lang finden an dutzenden Orten Konzerte, Ausstellungen, Vorträge, Kunst- und Modeausstellungen statt. In den USA hat das Festival seit seiner Gründung immer wieder jungen Kreativen eine Chance geboten, die später weltweit gefeiert wurden. Amy Winehouse, Billie Eilish, Dua Lipa oder Ed Sheeran gehören dazu. Ein australisches Museum sorgte kürzlich für Schlagzeilen, weil es Männern den Zutritt zu einer Ausstellung verweigerte. Damit wollte das Haus auf Frauenfeindlichkeit aufmerksam machen. Ein Mann klagte dagegen und gewann. Doch die Kuratorin der Ausstellung Ladies Lounge, in der seit 2020 einige der berühmtesten Werke des Museums gezeigt werden, wehrt sich mit ihren Mitteln. Kirsha Kacheli hat angekündigt, die mit Samt ausgekleidete Lounge in eine Damentoilette und eine Kirche umzuwandeln. Das ermöglicht ihrer Meinung nach, den Raum wegen gesetzlicher Ausnahmeregelungen weiter als reinen Frauenraum zu nutzen. Das Museum of Old and New Art in Tasmanien legte außerdem Berufung dagegen ein, dass es auch männliche Besucher in die Ladies Lounge lassen soll. Denn die Idee hinter dieser Ausstellung ist es, die Zugangsregeln eines alten australischen Pubs auf den Kopf zu stellen. Und dort waren Frauen bis 1965 weitgehend ausgeschlossen.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Und ich bin Busat Yam. Hallo. Affären, Intrigen, darum geht es in der neuen Staffel Feud Capote vs. The Swans mit einem hochkarätigen Cast. Wie gelungen diese Staffel ist, das besprechen wir gleich. Vorher geht es um ein neues Theaterstück, das morgen seine Uraufführung im BE feiert. Lena Brasch hat's inszeniert, nennt sich Spielerfrauen und darüber sprechen wir gleich. Schön, dass Sie dabei sind. It's Britney, Bitch ist nicht nur ein Zitat aus dem Lied Gimme More von Britney Spears, sondern kennen Sie eventuell auch als Theaterstück, läuft aktuell am Berliner Ensemble, ein absoluter Publikumserfolg, erarbeitet von Lena Brasch, Autorin und Regisseurin, zusammen mit Schauspielerin Sina Martens, und zusammen haben sie jetzt ein neues Stück inszeniert, feiert morgen seine Premiere am BE, heißt Spielerfrauen, und über dieses Stück spreche ich jetzt mit Lena Brasch. Herzlich willkommen bei uns im Kompressor.
Hi, vielen Dank.
Ja, Spielerfrauen, damit assoziiere ich natürlich einen goldenen Käfig, die Yellow Press, die sich über diese Frauen, die nichts anderes zu sein scheinen als die Frau eines berühmten Fußballers. Worum geht's in Ihrem Stück?
Im Prinzip genau darum. Also es geht um Spielerfrauen, es geht um Frauen in der Öffentlichkeit. Das war ja auch schon unser Thema bei It's Britney, Bitch. Und jetzt haben wir uns dann doch nochmal mehr auf den Fußball konzentriert, beziehungsweise auf dieses riesige, auch vor allem patriarchale System des Fußballs. Und aber auch auf toxische Beziehungen, auf häusliche Gewalt, auf alles, was damit einhergeht.
Also es knüpft ein bisschen an das vorherige Stück an. Wie sind Sie denn auf das Thema gekommen? Gab es da einen Anlass?
Ja, wir sind tatsächlich, also Sina Martens, mit der ich das zusammen entwickelt habe, sie steht zusammen mit Gabriel Schneider auf der Bühne. Das ist schon mal der Unterschied zu It's Britney, Bitch, wo Sina alleine spielt. Wir haben diesmal zwei Schauspieler auf der Bühne. Und wir wussten schon, oder wir haben bei Britney gemerkt, dass wir, dass es einfach viele Figuren in der Popkultur gibt, die deren Schicksal fast schon einer griechischen Tragödie gleichen. Und dass da einfach viele Geschichten sind, die man erzählen kann, ohne unbedingt eine griechische Tragödie zu erzählen und ohne unbedingt nochmal zum tausendsten Mal Goethe oder Kleist oder Schiller irgendwie auf die Bühne zu packen, sondern dass wir in jetzt gerade in einer Zeit leben, wo genug passiert, was genauso abgründig sein kann wie damals. Und wir sind vor allem auf diesen Artikel, der kam, glaube ich, 2022 raus, über Kascha Lehnhardt aufmerksam geworden, die ja in einer Beziehung war mit Jerome Boateng und vor ziemlich genau 2 Jahren sich das Leben genommen hat. Und das war ein Schicksal, was uns wahnsinnig berührt hat und wo wir dachten, das ist irgendwie ein großer Ausgang, dem wir gerne eine Bühne geben möchten, beziehungsweise auch eine Figur, und ich sage bewusst Figur, weil wir kein Dokumentartheater machen, sondern auch Figuren auf der Bühne erzählen, die Sonst vielleicht, also jetzt gerade durch einen tollen Podcast, der herausgekommen ist, aber sonst nicht unbedingt eine Stimme haben. Mhm. Und das ist sozusagen das Ziel dieses Abends.
Das ist die eine Figur. Sie sprachen gerade von patriarchalen Machtstrukturen. Es gab ja auch den anderen Skandal, diesen Kuss-Skandal um die spanische Profifußballerspielerin Jennifer Hermoso. Da gab es diese verstörende Szene. Der spanische Verbandspräsident Rubiales hatte sie bei der Siegerehrung der Frauenfußball-WM gegen ihren Willen auf den Mund geküsst. Greift Ihr Stück dieses Thema auch auf?
Definitiv. Dem widmen wir sogar eine ganze Szene, kann man sagen. Da beschäftigen wir uns vor allem auch mit der Reaktion der Mutter von Rubiales, die daraufhin in den Hungerstreik getreten ist. Ich glaube, sie hat ganze 24 Stunden durchgehalten. Da geht es dann auch um diesen Gerechtigkeitssinn, beziehungsweise auch darum, dass den meisten Menschen, glaube ich, immer noch eher der Name Luis Rubiales ein Begriff ist, als der Name von Jennifer Hermoso, die ja Fußballerin war. Und was da auch wieder die Männerfiguren sozusagen für einen Einfluss haben, beziehungsweise dann vielleicht der Name dieser Fußballerin erst genannt wird im Zusammenhang mit diesem Skandal und sonst auch Frauenfußball oder überhaupt Frauen im Fußball nicht so eine große Popularität erfahren.
Das heißt, wie kann man sich das Stück vorstellen? Erzählerisch in Szenen, es geht immer wieder um neue Inhalte und wie verknüpfen Sie vor allem auch das Thema, also die Definition von Fußballspielerinnen und natürlich den Frauen, die Spielerfrauen sind.
Also man kann vielleicht schon fast sagen, es ist so ein bisschen kollagiert, der Abend. Wir haben zwei Autoren, eine Autorin und einen Autor. Laura Dabelstein hat Texte geschrieben, die hat auch für It's Britney Bitch schon den Großteil geschrieben. Und Leo Meyer ist Schauspieler und Autor. Und Leo hat schon ein sehr tolles Theaterstück geschrieben, das heißt Zwei Herren von Real Madrid, wo es um homosexuelle Fußballer geht. Und das sind unsere beiden Autoren, denen wir im Prinzip unsere Themenbereiche oder das, was uns interessiert, was wir gerne auf der Bühne erzählen wollten, reingegeben haben. Und die haben dann daraus Texte entwickelt. Und diese Texte sind unsere Grundlage für diesen Abend, der dann sozusagen diese Fassung ausgemacht hat. Außerdem haben wir zwei sehr, sehr tolle Musiker an Bord. Das sind Paul Eisenach und Johannes Aue. Die haben sich einfach diese Texte von Laura und Leo genommen und daraus Songs geschrieben. Das heißt, wir haben eigene Songs komponiert, geschrieben oder schreiben lassen von den beiden Jungs. Das heißt, es wird auch gesungen auf der Bühne. Und ich glaube, ich kann es schon verraten, wir bringen tatsächlich auch eine kleine EP raus. Das heißt, in der Nacht der Premiere, das heißt in der Nacht von morgen auf übermorgen, wird dieses Album erscheinen auf allen Streamingdiensten. Und das heißt dann auch einfach Spielerfrauen, der Soundtrack dazu. Und ja.
Und was erhoffen Sie sich durch dieses Stück Spielerfrauen? Was können Sie damit vielleicht auch erreichen?
Also wir wollen vor allem natürlich auch Leute ins Theater locken, die vielleicht nicht unbedingt ins Theater gehen. Das heißt, dass wir nicht nur die Brecht-Ultras, die ja irgendwie sich am Berliner Ensemble sehr wohlfühlen.
Ihre Dauerkarte.
Richtig, genau. So das Abo-Publikum ist natürlich auch herzlich willkommen. Und wir hoffen auch, dass die was damit anfangen können. Aber vielleicht eben auch die Leute, die entweder was mit Fußball anfangen können oder auch überhaupt nichts mit Fußball anfangen können. Also ich glaube, ich kann auch dazu sagen, ich bin jetzt kein großer Fußballfan oder auch nicht so wahnsinnig Fußball interessiert. Mich interessiert dann wirklich eher die Popkultur drumherum. Sina hingegen, er hat selbst lange gespielt, kommt aus einer Fußballerfamilie. Ihr Vater ist Trainer, ihr Bruder ist Spielerberater. Gabriel Schneider, der auch mit auf der Bühne steht, ist auf jeden Fall auch Fußball interessiert und auch sehr begabt. Die spielen auf jeden Fall auch immer auf der Bühne. Und es geht vor allem darum, vielleicht Menschen eine Stimme zu geben, die sonst keine haben. Ein großes Thema sind auch die NDAs, diese Schweigeverträge, die auch die Spielerfrauen, also die Lebensgefährtin von den Fußballspielern unterschreiben müssen, was ja auch bei Kascha Lehnhardt ein großes Thema war. Und das alles vielleicht nicht unbedingt aufzudecken, aber zumindest mal zu benennen.
Und dafür zu sensibilisieren. Spielerfrauen zu sehen am BE. Die Uraufführung morgen ist ausverkauft. Man kann sich natürlich noch auf die Warteliste setzen. Ansonsten gibt es ab dem 18.05. noch ein paar letzte Karten von Lena Brasch und Sina Martens. Und ich danke Ihnen natürlich wie immer herzlichst für das Gespräch hier bei uns am Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Naomi Watts, Demi Moore, Chloe Sevigny, Calista Flockhart. Es ist ein Schaulaufen berühmter Schauspielerinnen und die gibt es zu sehen in der zweiten Staffel der Serie Feud, Capote vs. The Swans. Ab heute auf Disney Plus und es geht, wie der Name schon andeutet, um das Zerwürfnis des Schriftstellers Truman Capote mit einer Gruppe ultrareicher New Yorker Frauen.
We made New York the capital of the world. The center of everything. Sex, money, and endless adventure.
Ja, darum geht es in der Manhattan High Society der 1960er und 70er Jahre um Sex, Liebe und Abenteuer und eben diese Fehde, Feud. Kritiker und Medienwissenschaftler Daniel Eschkötter, du hast alle 8 Folgen gesehen. Feud, der Titel, der deutet ja eine Feindschaft an. Capote gegen die Schwäne. Worum geht es denn bei diesem großen Konflikt?
Die Schwäne, das sind oder das waren einige glamouröse, reiche Frauen aus der New Yorker Oberschicht und aus den Spalten bekannt. Also eine war zum Beispiel die Schwester von Jackie Kennedy. Und die Fehde mit Capote, also dem Autor, der in den 60ern und 70ern auch eine zentrale New Yorker Jet-Set-Figur war und sich ebenso mit diesen Schwänen geschmückt hat und sie auch mit ihm, die geht so, ja, die geht auf Indiskretion zurück, kann man vielleicht sagen. Also eigentlich entzündet sich alles an einem literarischen Schlüsseltext und um den dreht sich die ganze Serie. Also den hat Capote verfasst und veröffentlicht 1975 in der Zeitschrift Esquire. Der Text hieß La Côte Basque 1965. Der lässt sich noch online nachlesen bei Esquire. Und aus diesem Text, da wollte Capote eigentlich seinen großen, letztlich unvollendeten Gesellschaftsroman bauen, Answered Prayers. Die Swans, die saßen immer zusammen mit ihrem vertrauten Capote oder auch ihrem Hofnarren, sagen sie manchmal, bei Austern und Champagner beim Lunch in La Côte Basque. Also das ist ein französisches High Society Restaurant gewesen, beim MoMA um die Ecke in Manhattan.
Kenn ich.
Und der, klar, wer kennt's nicht? Ne? Und der skandalöse Text von Capote, der versammelt also eine Gruppe von Frauen, von denen die meisten zwar andere Namen erhalten haben, aber die sind doch halt sehr leicht als die Swans erkennbar. Und der Text protokollierte oder fingierte dann ihren Klatsch über andere New Yorker Promis, ja, über Affären, sexuelle Ausschweifungen, auch um einen vermeintlichen Mord geht es. Und das alles wirklich in ziemlich ätzendem, hartem, vulgären, abfälligen Tonfall. Und die Veröffentlichung dieses Textes, die führte dann eben zum Bruch der, in der Serie sind es vor allem 4 Frauen mit Capote. Und um diese gesellschaftlichen Konstellationen, diesen Bruch, Capotes Selbstzerstörung mit Alkohol danach, seine Schreibkrise, auch die intimen Freundschaften davor, darum kreist nun die Serie.
Er scheint ihr Vertrauen missbraucht zu haben. Aber darüber hinaus erinnert mich die Serie an Reality-Formate. Es scheint um Klatsch und Tratsch, Intrigen zu gehen. Ist das auch so vom Ton Fall her?
Ja, also auf jeden Fall wurde es so vermarktet. Ne? Also der Sender, bei dem die Serie in den USA ursprünglich lief, FX, der hat das tatsächlich als The Original Housewives so ein bisschen angekündigt. Also irgendwie so als eine Urszene für diesen großen, unglaublich erfolgreichen Reality-TV-Komplex in den USA mit den ganzen Real Housewives-Shows und ihren ganzen Ablegern. Der Ton will dann doch was ganz anderes sein und machen. Also es gibt vor allem überhaupt kein Interesse daran, die Swans irgendwie real zu machen. Also ich würde sagen, das ist schon irgendwie eine sehr papierende Serie, wenn man das so sagen will. Der Autor John Robin Bates, der ist vor allem auch als Theaterautor bekannt und das kann die Serie irgendwie gar nicht verstecken. Also obwohl sie mir dann fast nicht theatral und künstlich genug ist sozusagen, sie ist halt einfach sehr dialoglastig und zwar auch sehr redundant und meandernd, was ja diese Reality-Shows auch sind, aber halt gediegen und elegisch sozusagen in der Atmosphäre und Struktur. Also das dreht sich alles in mal kleineren, mal größeren Kreisen um die immer gleichen sozialen Zirkel, dieselben Ereignisse. Das springt dabei auch die ganze Zeit immer in der Zeit, aber kommt irgendwie halt trotzdem nicht von der Stelle.
Also doch eher schwermütig und nicht trashig?
Ja, absolut. Also und eigentlich hätte man, ja, das ist fast ein bisschen irritierend, eigentlich hätte man bei dem Produzenten von Feud, das ist Ryan Murphy, das ist sozusagen der amerikanische Anthologieserienkönig, der macht zum Beispiel American Horror Story und American Crime Story. Eigentlich hätte man so ein bisschen Exzess und Camp erwarten können, also so Überschussästhetiken. Aber das hat hier nun einen ganz anderen, ja, fast würde- oder weihevollen Ton, obwohl oder ja, vielleicht weil es eigentlich nur um Demütigungen und unwürdiges Verhalten, vor allem eben von Truman Capote geht.
Das heißt, man könnte die Serie auch als ein klassisches Biopic verstehen?
Ja, das ist schon irgendwie ein Biopic und Capote ist dafür halt auch so gefundenes Fressen. Ne? Also gab es auch mehrere Filme und Philip Seymour Hoffman hat einen Oscar gewonnen und Der Darsteller von Capote, Tom Hollander, ist das. Der legt sich halt auch wirklich mächtig ins Zeug. Die ganzen überlieferten Manierismen, die hohe Stimme und überhaupt die Exaltiertheit von Capote halt irgendwie Emmy-preiswürdig zu treffen. Aber erstens finde ich, dass das Klischee des Gay Best Friend, also dieses schwulen falschen Freundes einer reichen Amerikanerin, das hat selbst der Schauspieler schon mal irgendwie aufregender gespielt. Der war nämlich in der letzten Staffel von White Lotus der intrigante Freund von Jennifer Coolidge. Da gab es dann, wer die Serie nicht kennt, ein sehr berühmtes Meme mit dem Satz "These gays, they're trying to murder me." Mhm. Aber das Zweite ist, dass die Serie natürlich sich nicht damit zufrieden gibt, irgendwie nur ein Biopic von Capote und den Swans zu sein, sondern das, ja, das will schon ein Epochenbild sein und auch ein Spiegel. Und dafür wird dann halt schon auch viel aufgefahren. Also teilweise auch filmisch mit dem Regisseur Gus Van Sant. Auch zum Beispiel in einer Folge, die in Schwarz-Weiß so als ein fingierter Dokumentarfilm der realen Brüder Maisels daherkommt, über einen berühmten von Capote veranstalteten Ball. Oder auch mit Unterhaltungen zum Beispiel, die sich die Serie und ihr Capote mit James Baldwin vorstellen. Also wo sich dann zumindest in dem Selbstverständnis von Capote und Baldwin der große weiße Schwule aus den Südstaaten stammende Autor und der große afroamerikanische Schwule New Yorker Autor ja über Homophobie, Rassismus und Klassismus unterhalten. Aber das dann halt eher mit Begriffen aus unserer Gegenwart. Wir können da ja vielleicht mal kurz reinhören, um so ein bisschen auch den Capote-Tonfall der Serie zu hören.
It's subtle, but it's meant to convey one thing. I am a privileged, wealthy white woman, and I am better than you. And the pecking order speaks volumes. Blacks for labor, gays for entertainment, women for the men to look at, and all of us there to serve them.
Da erläutert Capote so ein bisschen an Baldwin gerichtet die soziale Struktur, wie er das identifiziert. Aber eigentlich muss man sagen, ist dann diese Baldwin-Fiktion, die waren in echt keine richtigen Freunde, in der Serie dann eh nur so eine Art Traumgestalt, Gimmick und um Capote irgendwie kurz weg vom Trinken und wieder zum Arbeiten zu bringen, damit er doch noch dieses Buch fertig macht. Das sollte eben für die dekadente New Yorker High Society dann so ein bisschen die Atombombe oder Guillotine sein. So drückt das der Baldwin der Serie aus.
Aber schlussendlich hat er das Buch ja doch nicht geschrieben. Also könnte man ja auch sagen, viel Wirbel um nichts. Dein Fazit, also so richtig warm geworden scheinst du nicht mit der Serie.
Nee, also es ist auf jeden Fall keine Atombombe und keine Guillotine. Und also wenn, interessant ist schon, dass es halt natürlich um Klatsch und Gossip als Sprengstoff geht, wenn man in der Metapher bleiben will, und auch als Literaturtreibstoff. Aber ich finde halt, dass es wie mit Gossip immer irgendwie, das wird halt auch schnell schal. Und die Serie findet sozusagen keinen anderen echten Treibstoff. Also ja, letztendlich, das ist fast tragisch. Man könnte fast sagen, dass die Serie eigentlich irgendwie einfach wiederholt, woran Capote am Ende wohl literarisch selbst gescheitert ist. Also aus dem Klatsch und Gerücht irgendwie etwas Größeres, Zusammenhängendes zu machen. Also irgendwie ein echtes Zeit- oder Epochenbild. Also das Vorbild war dann immer Marcel Proust für die Salons der Belle Époque. Das war schon die Ambition von Capote. Das betont die Serie auch mehrfach. Aber ja, die Serie ist dann, das ist vielleicht ein dummer Karlauer, aber man muss das sagen, also die ist eigentlich selbst nur so ein Schwanengesang. Also ein Abgesang auf eine Epoche, ein goldenes Zeitalter der New Yorker Lunches und Salons und als es noch Handschuhabteilungen in den Luxuskaufhäusern gab und sowas. Wenn man was Gutes sagen will, das ist schon ein intensives Melodram darüber, sich nicht entschuldigt zu haben und kein angemessenes Ende zu finden. Aber das Problem ist, dass die Serie das dann eben auch nicht findet. Also die zieht weiter ihre Kreise und auch das Sterben von Capote und von dem Hauptzwan in die Länge. Letztlich ist das dann natürlich gut anzuschauen, aber halt auch irgendwie eine zähe Angelegenheit.
Sagt Kritiker und Medienwissenschaftler Daniel Eschkötter über Feud Capote vs. The Swans ab heute auf Disney+. Ich danke dir sehr für die Einordnung hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, ich danke auch.